Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty dran.
Ja, ich habe diesmal einen ganz mysteriösen Fall. Der ist würdig eines Sherlock Holmes. Das wäre genau ein Fall für Sherlock.
Ja, also so ein Halloween-Fall, ja?
Nein, kein Halloween-Fall, sondern ein wirklich mysteriöser Mord.
Okay. Passt in die dunkle Jahreszeit.
Nur was das Mysteriöse betrifft, nicht was die Jahreszeit betrifft.
Nee, aber passt so ein bisschen so zum
So ein bisschen, ne?
Grusel.
Genau.
Ja.
Also, es geht um, ja, es geht, er passiert in Düsseldorf Flingern. Flingern ist ein ziemlich cooler Stadtteil, eigentlich der coolste Stadtteil von Düsseldorf. Der Campino von den Toten Hosen wohnt auch dort. Eigentlich gilt Flingern als ein Arbeiterviertel, aber eigentlich ist es das schon lange nicht mehr. Es hat große Prachtstraßen aus Kaisers Zeiten und dahinter sind dann halt die ehemaligen Arbeiter- und Angestelltenquartiere. Und heute wohnen da überwiegend Studenten, viele Künstler, Familien. Es ist ein bisschen Multikulti, aber es ist ein spannendes Viertel mit auch vielen Cafés und alternativer Szene so ein bisschen. Also eigentlich ein wirklich cooles Viertel. Und darin wohnt auf der Dorotheenstraße die 25 Jahre alte Jasmina T. Sie hat deutsche und marokkanische Wurzeln. Sie ist hübsch, lebensfroh, hat viele Freundinnen und ein sehr, sehr enges Verhältnis mit ihrer Familie. Dieses Viertel ist also nicht nur gefüllt von Restaurants und Cafés und Antiquitätenhandlungen, sondern hat insgesamt auch eine richtig bunte, schöne Mischung. Und sie wohnt da auch sehr gerne in einem Gebäude aus den 30er Jahren, so ein bisschen im Bauhausstil. Und es steht auch unter Denkmalschutz, also ein schönes Gebäude. Und die Straße, die Dorotheenstraße, ist ein bisschen ruhiger. Ne? Fußläufig kommt man zu den Einkaufsmöglichkeiten und zum Park und viele Familien wohnen da und sie hat unter dem Dach eine kleine Wohnung. Nun ist der 20. Juni 2017 und für diesen Tag hat sich vormittags eine Klempnerfirma angesagt. Und zwar hat die Hausverwaltung des Komplexes diese bestellt wegen einem Wasserrohrbruch, der sich einige Tage zuvor ereignet hat und provisorisch wieder behoben werden soll. Und gleichzeitig sollen auch Kontrollen zu den Leitungen in allen Wohnungen gemacht werden und auch geguckt werden, ob sich da Wasserschäden in den Wohnungen der Mieter ereignet haben. Und mit der Firma arbeitet die Hausverwaltung schon sehr lange zusammen. Und daher ist Jasmina an diesem 20. Juni, einem Dienstag, auch extra zu Hause geblieben. Der Klempner kommt auch pünktlich ins Haus und arbeitet sich von unten nach oben durch. Es sind mehrere Wohnungen auf jeder Etage und so dauert es Stunden, bis er unters Dach kommt, wo Jasminas kleine Wohnung ist. Alle Bewohner hat er angetroffen. Bei Jasmina klingelt er kurz, sagt dann, er muss noch was erledigen, er käme gleich wieder und geht dann wieder runter. Dort trifft er auf seine Mitarbeiter. Es ist jetzt gerade 14 Uhr. Sie haben alle zusammen Protokolle geschrieben, sie haben repariert und was halt so Klempner so im Haus zu tun haben. Und da es 14 Uhr ist, sagt er zu ihnen, er habe nur noch eine einzige Wohnung, er hätte schon angefangen und sie könnten ruhig schon Schluss machen. Wäre ja schon Mittagszeit. Seine Mitarbeiter, es sind mehrere, freuen sich, dass sie ein bisschen eher gehen können, nehmen den Firmenwagen, er ist wohl mit seinem Privatwagen gekommen und verlassen um 14 Uhr das Haus. Ja, jetzt kommt ein Cut.
Ui.
Am Nachmittag desselben Tages versuchen die Freundinnen, Jasmina zu erreichen. Sie waren für abends verabredet und wollten sich einen gemütlichen Fernsehabend machen. Aber Jasmina geht nicht ans Telefon, nicht ans Festnetztelefon und auch nicht ans Handy. Und sie ruft auch nicht zurück. Die Freundinnen wundern sich, weil Jasmina ihr Handy liebt. Auch Jasminas Familie hat zwischendurch mehrfach angerufen um sie zu fragen, ob sie zum Essen kommen will. Aber Jasmina war auch nicht zu erreichen. Naja, zunächst denken sie sich alle nichts dabei, ne? Aber als sie abends immer noch kein Lebenszeichen haben und die Freundinnen aus Verwunderung auch mal bei der Familie anrufen, beschließt Jasminas Familie, die in der Nähe wohnt, vorbeizukommen. Und als Jasmina auf Klopfen und Rütteln an der Tür nicht reagiert, holen sie die Feuerwehr. Zwar noch nur Stunden später, also relativ na zeitnah. Ja, diese erscheint dann in dem ruhigen Flingern und muss tatsächlich die Wohnungstür aufbrechen. Der Feuerwehr und den entsetzten Eltern bietet sich ein merkwürdiger Anblick. Die Kleider von Jasmina liegen quer in der Wohnung verteilt, was ungewöhnlich für sie ist. Die Unterwäsche liegt im Schlafzimmer, das Bett ist durchwühlt, Handy und so weiter liegt alles dort, von Jasmina selbst keine Spur. Dann gehen sie weiter ins Bad, zunächst sehen sie nichts und dann sehen sie, dass Jasmina in der Badewanne liegt. Sie ist unbekleidet, liegt da einfach, leblos. Der Stöpsel der Badewanne liegt neben dem, also neben der Wanne auf dem Fußboden. Es ist kein Wasser in der Wanne, sondern sie liegt nackt und unbekleidet in der Wanne und ist offenkundig tot. Das ist ein Anblick, den die Eltern sicherlich nie vergessen werden. Die Frage ist natürlich, ja, was ist da passiert? Zunächst geht die Polizei erst einmal von einem natürlichen Tod aus. So, als wolle Jasmina hätte sich zum Sterben in die Wanne gelegt. Jasmina kommt in die Pathologie und die Obduktion dauert meistens ziemlich lange. Also mit 14 Tagen muss man da schon rechnen. Manchmal auch noch mehr, weil die auch ziemlich zu tun haben, bis es ein Ergebnis gibt. Und die Schwester Naila ruft immer wieder an und kriegt auch immer wieder einen Mitarbeiter dran. Und die Mitarbeiter geben mir alle ganz komische, widersprüchliche Aussagen. Zum Beispiel sagen sie zuerst, Jasmina wäre an einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung gestorben. Also ein natürlicher Tod. Nun ist das so, dass Jasminas Schwester Naila mit einem Arzt verheiratet ist. Und dieser Arzt ist auch rein zufällig der Hausarzt. Und er hat erst wenige Tage vorher die Jasmina komplett untersucht und keine Bauchspeicheldrüsen feststellen können, auch beim Blut keine auffälligen Werte und sagt, dass das Mädchen komplett gesund war. Und es kann nicht stimmen mit der Bauchspeicheldrüsenerkrankung. Dann kommen auf diesen Hinweis hin die Spurenermittler an den Ort des Geschehens. Weil, woran könnte das Mädchen denn gestorben sein? Es geht in die Wanne zum Sterben? Ist doch sehr merkwürdig, oder?
Ja, also was ich jetzt vermuten würde, ist, dass aufgrund des Todeszeitpunktes sich irgendwelche Toxine freigesetzt haben und deswegen den Bauchspeicheldrüsenwert verfälscht haben. Wäre jetzt meine Annahme.
Eine sehr gute Idee. Finde ich schon. Ach, Charlie. Wir werden langsam schon selber Detektive. Gut. Also, die Spusi kommt. Und, sie stellen nun fest, dass das Wasser der Wanne komplett abgelaufen ist. Es war aber Wasser drin. Der Stöpsel liegt, wie gesagt, daneben. Und die Pathologie meldet nun einen neuesten Fund. Jasmina ist ertrunken.
Oh je. Das heißt, sie hat
Ist
aber
er
noch gelebt, als man sie in die Wanne gelegt hat.
Ja, also die Frage ist, wie kann jemand ertrinken in einer Wanne ohne Wasser? Und wie kann ein Toter den Wannenstöpsel neben sich legen? Also nicht irgendwie ein bisschen rausziehen, sondern neben sich über den Wannenrand unten auf den Fußboden ordentlich neben die Wanne.
Da muss jemand da gewesen sein.
Genau, Einbruchspuren sind nicht erkennbar. Es ist auch kein Glas oder sonst irgendwas erkennbar. Es ist überhaupt irgendwie keine Spur erkennbar.
Also zunächst sieht es so aus, als hätte die Pathologie einen neuen Fund gemacht und Jasmina könnte ertrunken sein.
Genau, sie könnte ertrunken sein. Und das stellt dann wieder die Frage, wie kann jemand in einer leeren Wanne ertrinken? Es sind deutliche Wasserspuren in ihrer Lunge, zu erkennen. Nun steht die Polizei da vor mehreren Rätseln, ne? Also dann, das Wasser ist abgelaufen, der Stöpsel liegt neben ihr, eine Sterbende legt also den Stöpsel da raus. Das ist alles sehr mysteriös. Es werden widersprüchliche Vermutungen angestellt. Und deshalb auch unterschiedliche Angaben gegenüber Jasminas Familie gemacht. Und die, ja, die flippt förmlich aus, ne? Weil die trauen dann plötzlich der Polizei nichts mehr zu, weil sie immer wieder mit neuen Vermutungen konfrontiert werden. Und deren Gefühle schwanken dann zwischen Trauer und Erbitterung. Sie glauben keine Sekunde, dass Jasmina sich umgebracht hat. Dann kommt doch die Pathologie und stellt zwar fest, dass die Jasmina in der Tat ertrunken ist und am Hals sich deutliche Würgemale finden, aber die Würgemale nicht ursächlich für ihren Tod gewesen sind. Der Todeszeitpunkt muss der späte Nachmittag oder frühe Abend des 20. Junis 2017 gewesen sein. Wie kann ein Mensch in einer leeren Wanne ertrinken? Wie kann es sein, dass plötzlich der am Hals sich vage Druckspuren finden? Es gibt sonst keine Gewaltspuren, keine DNA-Spuren unter den Fingernägeln, kein Selbstmord. Und immer wieder erzählt die Pathologie was von einem natürlichen Tod, bis sie eben die endgültige Diagnose hat und bis sie eben endgültig sagen kann, dass sie eben tatsächlich ertrunken ist. Die Tür ist vorher nur zugezogen gewesen. In der Wohnung keine Spuren von Gewalt. Die Nachbarn haben weder Stimmen noch Schreie gehört. Es ist auch nicht bekannt, dass Jasmina Fremde ins Haus gelassen hätte. Der letzte, der sie wohl gesehen hat, war eben wohl der Klempner. Und das berichten dann auch die Nachbarn. Die sagen, die Klempnerfirma war da und hat sich alle Wohnungen angeguckt, vom Keller bis zum Dach. Und auch, ja. Und um 14 Uhr habe man eben gesehen, wie die Mitarbeiter gegangen sind, weil sie fertig waren. Und deshalb hat sich auch keiner mehr was gedacht. Jasminas Tod muss also nach 14 Uhr eingetreten sein und vor 18 Uhr. Also wird jetzt der Klempner kontaktiert. Der leitende Klempner kommt jetzt eben raus, hat um 14 Uhr die Mitarbeiter nach Hause geschickt und eben gesagt, dass er als letzter die letzte Wohnung, Jasminas Wohnung, fertig macht. Bis auf ihn sind auch alle gegangen. Ja. Am Tatort ist noch einmal werden noch einmal die Kleider untersucht, die im Schlafzimmer verstreut auf dem Boden liegen. Alle sagen, dass das sehr ungewöhnlich ist für das ordentliche Mädchen. Das Bett ist komplett durchwühlt und im Bett finden sie dann tatsächlich eine Spermaspur. Die Familie weiß nichts von einem Freund oder von einem unbekannten Liebhaber. Jasmina hat den ganz engen Kontakt zu ihren Freundinnen und zur Familie und ganz besonders zu ihrer Schwester. Hätte sie wirklich keinem was erzählt, wenn sie einen neuen Freund hätte? Nun wird die Tote erneut untersucht. Sie hat sehr lange im Wasser gelegen. Und auch hier findet sich trotz allem noch eine winzige Spur Sperma an ihr. Und die Würgespuren konnten nun herausgearbeitet werden. Wieder kommen nach der Pathologie nochmal eine neue Untersuchung. Am 4. Juli, 14 Tage nach der Tat, steht dann für die Rechtsmedizin fest, das ist ein Verbrechen. Es ist kein Selbstmord. Kein natürlicher Tod. Es ist Mord. Durch das Abfließen des Wassers, was natürlich ein schlauer Schachzug ist, ne, sind nämlich die meisten Spuren fortgespült worden und es ist kaum noch irgendwas nachspürbar, also nachprüfbar. Und das ist natürlich so, dass dieser Täter schon sehr clever gewesen ist. Auch in der Wohnung gibt es keinen Hinweis auf Spuren von ihm. Also das ist jemand, der hat sich einiges wohl dabei gedacht. Dann werden die Spermaspuren im Bett untersucht. Das ist der Ort, wird ausgemacht als der Ort, an dem die Jasmina wohl gewürgt worden ist. Und zwar gewürgt worden ist bis zur Bewusstlosigkeit. Und danach wurde die Bewusstlose in die Wanne gelegt, die Wanne mit Wasser gefüllt. Und das bewusstlose Mädchen dann da drin ertränkt. Die Polizei schickt nun die Sperma- und DNA-Spuren zur Untersuchung und es dauert weitere 14 Tage. Am 14. Juli 2017 gibt's einen Treffer. Die DNA gehört zu einem 35-jährigen Mann, Sven V. Sven ist bereits zweimal wegen Sexualdelikten, also Vergewaltigungen, angeklagt worden. Und Sven Rät es sicher schon, Sven ist der Klempner. Überraschung. Als sie beim Auftauchen lässt sich der Sven auch widerstandslos mitnehmen. Du lächelst so? Ja, war irgendwie klar, ne?
Das war total klar, weil ich hatte nicht Svenna, ich hätte Sven irgendwie älter eingeschätzt von deiner ersten Erzählung. Ich hätte so gedacht, so, boah, so ein Meister, so Ü50, älterer Herr. Das war jetzt ganz komisch, dass du jetzt einen relativ jungen Mann beschreibst. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, obwohl das natürlich das Alter ist, in dem sozusagen der Druck am größten ist, ne? Glaube ich mal, vermute ich mal, würde ich mal vermuten.
Naja, bei Frauen ist es so, dass sie in ihren 30ern ihren Aktivitätshöhepunkt erreicht haben. Bei Männern ist der, glaube ich, immer.
Immer, okay. Immer. Zumindest tun sie so, okay. Also jedenfalls ist Sven schon zweimal verurteilt worden und die Polizei, die Frau, also die holen ihn bei der Polizei, also holen ihn bei seiner Familie ab. Er hat eine Frau und kleine Kinder und die sind also völlig fassungslos, weil er so ein netter Kerl ist und die sind wirklich fassungslos. Haben auch nichts geahnt, sich nichts gedacht. Er lässt sich widerstandslos festnehmen.
Warte, also der ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Ja.
Also er hat eine Frau und hat ein total nettes, obwohl, ja, das ist ja meistens der Fall. Also von daher, warum wundere ich mich? Aber warum? Warum? Du kannst ja
Ja.
echt niemanden mehr ins Haus lassen.
Nee. Er spricht bei der Polizei, die fragen ihn genau das, was du jetzt auch gefragt hast. Und dann sagt er habe halt den Drang, Frauen zu vergewaltigen, und er habe diesen Drang nicht unter Kontrolle. Er könne es nicht steuern. Es breche mit überraschender Heftigkeit über ihn herein. Und dann fragt die Polizei noch, wie er an die Jasmina halt gekommen wäre. Und dann kommt raus, dass Sven seit wenigen Tagen für die Klempnerfirma erst arbeitet. Ein ganz neuer Mitarbeiter. Ist eben mit diesem Kontrollgang beauftragt worden. Und als er im Dach diese rassige Jasmina erblickt hat, sei er eben so erregt gewesen, dass der Drang wie ein Sturm so über ihn gekommen sei. Und ja, er habe trotzdem versucht, das Anliegen anzukämpfen, aber der Drang wäre halt stärker gewesen. Und er habe eben dann dafür gesorgt, dass er alleine die Wohnung untersucht und deshalb auch die Kollegen nach Hause geschickt, damit er freie Bahn habe. Und als alle weg waren, hat er dann erneut bei Jasmina geklingelt. Sie hat aufgemacht und er sei sofort über sie herzufallen. Er habe sie sofort gezwungen, sich auszuziehen und sei über sie hergefallen. Nun habe sie sich aber gewehrt und habe wirklich alles versucht, um sich zu wehren und habe hinterher nicht nur geweint, sondern auch sei wütend gewesen und habe Widerstand geleistet. Und deshalb habe er dann begonnen, sie zu würgen am Hals. Ihm wäre auch klar geworden, welche Auswirkungen das haben würde, weil sie ihn ja gesehen hat. Und ja, dann hätte er sie eben so lange mit den bloßen Händen gewürgt, bis sie tot gewesen wäre. Zumindest habe er das geglaubt. Und dann hätte er sie ins Bad gelegt, in die Wanne getan und das Wasser reingelassen, weil er wollte, dass eben die Spermaspuren verschwinden. Aber Jasmina, das sagt er, hätte er nicht gewusst, die hätte noch gelebt und wäre dann eben in der Wanne ertrunken. Na, wenn die Geschichte mal so stimmt, ne? Weil ich meine, selbst beim Ertrinken, das merkst du irgendwie, oder?
Ich finde auch, dass man das merkt.
Ja, und als Sven dann eben merkte, dass die Spuren genügend beseitigt waren, zog er eben den Stöpsel, legte ihn ordentlich wieder hin. Er ist halt Klempner, ne? Der Stöpsel hat seinen ordentlichen Platz und verließ dann ungesehen die Wohnung. Die Ermittlungen haben insgesamt 4 Wochen gedauert und Sven ist ganz normal zu seiner Familie zurückgegangen, zu seinen kleinen Kindern und hat sich nichts anmerken lassen.
Oh, ekelhaft. Richtig ekelhaft.
Ja, es ist die Frage, wie schafft man das, wenn man gerade eben einen Mord begangen hat, ne? Für Sven ist das offenbar kein Problem. Es gab eben keine Spuren und es hätte beinahe dazu geführt, dass man dass er davongekommen wäre, weil man eben von einem natürlichen Tod ausgegangen ist, ja. Er selber war überzeugt, dass alle Spuren beseitigt waren und selbst wenn man welche gefunden hätte, also nur DNA in irgendwelchen, im Badezimmer vielleicht, hätte er immer noch sagen können, ja, er war halt als, in seiner Funktion als Klempner da und deshalb wäre die Spuren nicht verwunderlich, aber bei Sperma ist das natürlich eine andere Sache. Ne? Er hätte natürlich auch noch sagen können, ja, das war einvernehmlich oder so, aber das tat er zum Glück nicht. Und so ist, hat er halt gestanden und auch gesagt, dass sie ihn verraten hätte. Und deshalb hätte er sie töten müssen. Er würde seine Frau und seine Kinder sehr lieben und er würde eben nicht wollen, dass das irgendwer erfährt. Und er müsse auch seine Familie schützen. Und Sven kam in die Untersuchungshaft in der JVA Düsseldorf und seine Familie sagt, dass sie seitdem vom sozialen Umfeld gemieden wird und behaupten oder sagen, sie würden gemobbt. Wobei man natürlich auch anderen Menschen nicht verdenken kann, wenn sie sich entsetzt zurückziehen, ne? Ohne dass das direkt Mobbing ist. Man kann ja schließlich auch niemanden zu Sozialkontakten zwingen. Aber für die überraschte und entsetzte Familie war der Rückzug der Umgebung also wirklich ganz, ganz furchtbar. Die wurden auch überall drauf angesprochen und die haben da wohl auch wirklich sehr drunter gelitten und sagten auch, sie hätten das gar nicht ertragen können. Und auch die Klempnerfirma war, als sie das erfahren hat, dass es einer ihrer Mitarbeiter war, der erst 5 Tage da ist, völlig entsetzt, ne? Der Boss der Firma sagt, dass der Sven ein einwandfreies Führungszeugnis gehabt hat. Und ja, von den Vergehen von 2013 und 14 stand irgendwie nichts in seinem Führungszeugnis drin, weil das Verfahren eingestellt worden ist, und zwar weil der Täter damals nicht zu ermitteln gewesen ist. Und entsetzt sagte auch der Chef, dass man Mitarbeitern, die man einstellt, auch nur vor den Kopf gucken könne. Es hätte nichts für ihn darauf hingedeutet, dass er da jemand zweifelhaften einstellt. Er war selber sehr erschrocken. Ja, die Gerichtsmedizin ist von der Familie des Opfers sehr heftig kritisiert worden und sagt, die Ermittlung war schleppend, obwohl ich sagen muss, 4 Wochen ist ein guter Kurs. Ist ein sehr guter Kurs. Das ist durchaus üblich. Aber sie sind halt erschrocken darüber, dass es anfangs eben hieß, dass es keine Anzeichen von körperlicher Gewalt gegeben habe. Und das einzig Dubiose eben war, dass der Stöpsel daneben lag. Während die Familie des Opfers eben sagt, wenn sie nicht darauf bestanden hätten, dass das geklärt worden wäre, dann hätte man das als Mord gar nicht entdeckt. Ja, es ist in dem Fall nie zu einem Gerichtsurteil gekommen und auch zu keinem Verfahren gegen Sven, denn am Samstag, dem 11. November 2017, also nur wenige Monate nach der Festnahme, hat Sven in seiner Zelle ein Bettlaken genommen, es zusammengerollt, daraus eine Rolle und mit einer Schlinge gebastelt und hat sich an seinem Fenster erhängt. Am frühen Morgen haben ihn dann die Gefängniswärter gefunden, zusammen mit einem Abschiedsbrief. Und er hat geschrieben, dass er sich umbringe, um seine Frau zu schützen und der Familie einen Neustart ohne ihn zu ermöglichen. Er sagt nochmal, sie wären nach dem Bekanntwerden halt sehr angegriffen worden und das wolle er nicht. Und er bedauere das sehr für seine Familie, aber er habe das nicht unter Kontrolle. Der Prozess wäre nur einige Tage später gewesen und der Vorwurf des Prozesses war eben Vergewaltigung in Tateinheit mit Mord als Verdeckung. Damit ist natürlich klar das Mordmerkmal erfüllt und natürlich auch das Mordmerkmal Heimtücke wäre natürlich auch erfüllt gewesen. Ne? Also sozusagen ist er seiner Verurteilung zuvorgekommen. Ja, das ist der mysteriöse Badewannenmord in Düsseldorf.
Also was ich jetzt mal abschließend dadurch jetzt schlussendlich noch mal sagen möchte, ist, er hätte ja auch mal noch in seinem Brief erwähnen können, dass er Reue zeigt. Eigentlich tut ihm ja nur seine Familie leid und das zeigt schon irgendwo gute Spuren, aber er hat sich mit keiner Silbe bei der Familie des Opfers entschuldigt und das finde ich schon wieder eine Schweinerei. Und irgendwo ist das auch ziemlich feige, weil er wollte sich dem nicht stellen, er wollte sich seiner gerechten Strafe nicht stellen. Und das ist total daneben.
Ja.
Ich meine, es wird uns ja hier immer angelastet, wir würden uns zu sehr freuen über Mordfälle. Da möchte ich jetzt auch mal ein ernstes Wort dazu sagen, dass wir das schon alles sehr ernst nehmen und auch mit den Opfern und den Familien mitfühlen. Und manchmal kann man vielleicht das Motiv des Täters irgendwo ein bisschen nachvollziehen, ein bisschen verstehen, aber nur ansatzweise. Und ich finde das furchtbar. Also eigentlich ist er ein totaler Feigling.
Ja, irgendwie schon, ne? Man weiß natürlich auch nicht, was ihn in der JVA jetzt so erwartet hätte. Ob die Familie des Opfers da Connections hin hat. Ich weiß es nicht, vielleicht nicht. Aber aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht hat es ihm auch selber viel ausgemacht. Ne? Ich meine, die zwei anderen Fälle, da ist er nicht erwischt worden, weil er da eben keinem Namen, die Vergewaltigung keinem Namen zugeordnet werden konnten. Ne?
Ja.
Aber ja. Also er ist sichtlich ein Wiederholungstäter und wer weiß, wie viele Fälle es noch gegeben hat, bei denen er Frauen überfallen hat, die sich nicht zur Polizei begeben haben und die nicht die Spuren haben sicherstellen lassen.
Andererseits, es muss auch hier in Deutschland irgendeine Alternative dafür geben, dass wenn jemand sagt, ich habe diesen Drang, muss der auch irgendwie therapiert werden.
Man braucht ganz klar auch Therapie für Täter oder für angehende Täter. Es gab ja da mal eine Initiative, die hieß ja www. Ich will kein Täter sein.de, wo Psychologen begonnen haben, mit den Tätern oder mit den noch nicht Tätern zu arbeiten, damit sie kein Täter werden. Also die eben psychologisch versuchen aufzudröseln, warum jemand diesen Drang hat und was dahinter steckt oder wie man das in andere Bahnen lenken kann. Und es ist natürlich interessant, dass Täter selten diesen Weg oder sie beschreiten ihn, aber es sind nur wenige, die sich, ja, die den Mumm haben, sich dieser Sache zu stellen, das als eine Art Erkrankung zu sehen und die den Mumm haben, diese Krankheit langfristig, ja, den Kampf mit dieser Erkrankung aufzunehmen oder mit dieser Störung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich bin halt kein Arzt, aber mit dieser Sache, die das Leben von vielen zerstören wird.
Ja, okay, ihr Lieben. Dann
Verlassen wir jetzt
genau.
Düsseldorf und dann, ihr
Okay.
Lieben, sagen wir, habt eine schöne Woche.
Und ja, gruselt euch nicht zu sehr.
Genau.
Und lasst nicht jeden ins Haus.
Das wollte ich auch gerade sagen. Lasst nicht jeden ins Haus. Holt eine Freundin dazu. Okay. Alles gut, ihr
Okay, ihr
Lieben.
Lieben.
Bis
Bis
dann.
dann.
Tschüss.
Tschüss.